Wir schreiben das Jahr 1918. Der Erste Weltkrieg ist vorbei und die Revolutionäre übernehmen die Macht in der Stadt. Sie planen den Sturm auf die Gefängnisse Münchens. Zu den Zielen gehört auch das Militärgefängnis an der Leon-Roth-Straße in Neuhausen. Wird es zum Showdown mit den Aufsehern kommen? Wird man das Gefängnis mit Gewalt einnehmen? Franz Schröter, Mitglied der Geschichtswerkstatt Neuhausen, weiß, was sich dort zutrug.
Als die Revolutionäre hierher gekommen sind, hier vor das Gefängnis, dann haben sich die Wärter, die haben die Angst gehabt, was mit ihnen also passieren soll. Die haben dann einen ganz cleveren Trick angewendet. Die haben die ganzen Gefangenen herausgelassen und haben sich selber in die Zellen eingesperrt. Und die wurden dann praktisch von den Revolutionären befreit. Also eine ganz tolle Nummer, die hier abgezogen haben.
Wer heute an der Trambahnstation Albrechtstraße aussteigt, überquert die Artilleriestraße und steht schräg gegenüber vom Audi-Zentrum vor einem roten Backsteinbau. Das ist das ehemalige Militärgefängnis. Auch heute noch wirkt das Gebäude sehr abweisend, mit seinem blauen Eisentor, einer hochaufragenden, stacheldrahtbesetzten Mauer und den vergitterten Fenstern.
Das war ein Gefängnis und ist ein Gefängnis. Dieses Gebäude, das jetzt noch steht, das gehört immer noch der Bayerischen Justizverwaltung. Das ist ein sogenanntes Freigängerhaus. Das bedeutet, hier sind Gefangene drin. Also Häftlinge, die kurz vor der Entlassung stehen, die dürfen untertags sich frei bewegen und abends müssen die also hier einpassieren und wohnen dann da praktisch bis zur Entlassung.
Die Masse der Revolutionäre wogt durch die Leon-Roth-Straße. Die Aufständischen erkennen schnell, dass sie ohne Waffen keine Chance gegen die Armee haben. Sie müssen also an Waffen und Ausrüstung gelangen. Da trifft es sich gut, dass wenige Meter vom Gefängnis entfernt das Monturgebäude steht. Ein Backsteinbau mit vergitterten Fenstern.
Das ist das ehemalige Monturgebäude des 3. Bataillons. Das heißt also, hier in diesem großen Haus wurde alles gelagert, was man für einen Krieg brauchte. Also Ausrüstungsgegenstände für Soldaten, Uniformen, Reitsättel, Feldflaschen, Tornister, alles was da, Schuhe, Stiefel, das ist alles hier gelagert worden.
Und es war entsprechend gut bewacht. Vor dem Haus patrouillierten Soldaten. Ihre Spuren sind heute noch zu erkennen, sagt Franz Schröter.
Wenn man an der Vorderseite, an der Leon-Roth-Straße, die Fassade anschaut, dann sieht man so in Mannshöhe, an den Ziegeln, dass die Soldaten damals, weil es ja auch langweilig war auf Wache, so hier so ihre Sprüche eingeritzt haben oder ihre Initialen da mit dem Bajonett da eingekratzt haben. Das ist alles vor 1918 entstanden und gibt es also heute noch.
Heutzutage beherbergt das Gebäude einen Teil des Bayerischen Militärarchivs. Dieses Archiv enthält einen Großteil der Dokumente und Akten des Bayerischen Militärs, von seiner Gründung 1680 bis zur Auflösung der Armee infolge des Ersten Weltkriegs 1920.
Hier kann man zum Beispiel dann nachschauen, wenn einer einen Urgroßvater gehabt hat, der im Ersten Weltkrieg war, dessen Personalakte liegt dann hier, wenn er in der Bayerischen Armee war.
Während die Revolutionäre in der Stadt langsam die Kontrolle übernehmen, ziehen sie auch zur Maximilian-II-Kaserne, die sich zwischen Albrechtstraße, Lazarettstraße, Dachauer Straße und Leon-Roth-Straße befindet. Die Max II zu stürmen ist für die Revolutionäre aufgrund der Bauweise der Kaserne fast unmöglich.
Es war eine sogenannte Defensivkaserne. Um die Kaserne herum waren also 200 Meter freies Schussfeld, dass man also, wenn die Kaserne angegriffen worden wäre, dass man sie hätte besser verteidigen können.
Die Revolutionäre wollen nun die Soldaten dazu bewegen, zu ihnen überzulaufen. Aber von der Max-II-Kaserne hört man beunruhigende Gerüchte. So berichtet es der Schriftsteller Oskar Maria Graf, der selbst zu den Revolutionären gehört, in seinen Erinnerungen.
In der Max-II-Kaserne wollen sie schießen, raunte es von Ohr zu Ohr. Das trieb uns erst recht an, aber es kam anders. Der Posten warf sofort sein Gewehr weg und ging mit uns. Durch das große Tor liefen wir geradewegs in den weiten Hof. Da stand ein Offizier älteren Jahrgangs vor geradlinig aufgestellten Soldaten und kommandierte Übungen. Er kam nicht einmal dazu, sich umzudrehen. Einer schlug mit aller Gewalt von hinten auf seinen Kopf und trieb ihm den Helm bis tief unter die Ohren. Lautlos sank der Getroffene um und schon in der nächsten Sekunde schlugen die Soldaten wie auf Befehl ihre Gewehre auf den Boden, dass sie krachend auseinanderbrachen. Lachend liefen sie über.
Im Zweiten Weltkrieg zerstören Bomben die Kaserne komplett. Heute steht ein Obelisk als Kriegerdenkmal auf dem Gelände. und aus Straßennamen wie Artillerie, Infanterie oder Schwere Reiterstraße erinnern an die militärische Vergangenheit des Viertels. Aber auch die Bezeichnung Gärtnerviertel, die so gar nicht militärisch klingt, führt auf Umwegen doch wieder zur Vergangenheit als Kasernenviertel zurück.
In der Kaserne waren also rund 800 Pferde stationiert, da gab es die Stallungen dazu. Und weil so Pferde eben Mist machen, haben sich also an der Westseite der Kaserne ein ganz eigener Berufsstand angesiedelt, nämlich die Gärtner. Und die haben von der Bayerischen Armee diesen Mist gekauft, um ihre Beete da zu düngen. Und da gab es also zwei Preise. Also im Winter war der Mist wesentlich teurer als wie im Sommer. Und der wurde tatsächlich kiloweise verkauft.